Willkommen zu einer neuen Folge des Autofon-Podcasts. Künstliche Intelligenz ist derzeit das meistdiskutierte Technologiethema überhaupt. Zwischen Euphorie und Untergangsszenarien scheint aber besonders Deutschland noch an seiner Haltung zu feilen. Dabei ist die Ausgangslage eigentlich paradox. Deutschland versteht sich traditionell als Land der Erfinder, Ingenieure und technologischen Pioniere. Gleichzeitig wird KI hier oft stärker als Risiko, denn als Chance wahrgenommen. Mein Gast dazu ist heute Robert Andersen, Chief Creative Officer der Agentur Liga Nova. Der hat gerade die KI-Battle auf dem Horizont-Kongress in Berlin gewonnen. Was das ist, erzählen wir gleich. Aber erstmal willkommen, Robert.
Ja, danke, dass ich hier sein darf, Herr Kai.
Robert, stell dir mal vor, ein deutscher Ingenieur aus dem Jahr 1955 würde heute plötzlich neben uns beiden hier sitzen. Würde er beim Thema KI eher sagen, endlich machen wir wieder Zukunft, oder würde er sagen, wann haben wir eigentlich aufgehört, an uns selbst zu glauben?
Ich glaube, der wäre erstmal ziemlich verwirrt, wenn er neben uns sitzen müsste jetzt, aus dem Jahr 1955. Aber wenn wir zurückgehen zu Zuse und weiter vorne, das algorithmische Finden oder das Denken, dass es irgendeine Art von Intelligenz gibt, das ist ja, ich glaube, das würde er ganz gut verstehen. Und ob wir einschätzen können, wo wir jetzt, das ist ja jetzt sehr, aus einem Bundesstaat oder Nationalstaat ausgedacht, wo wir da gerade stehen. Es wäre wahrscheinlich schwierig einzuschätzen, ehrlich gesagt. Für uns beide ist es ja auch nicht ganz einzuschätzen. Sind wir jetzt ganz weit vorne? Sind wir super? Also wir wissen schon mal, dass wir ziemlich schlecht sind in Foundation Models, also die Grundlagenentwicklung. Aber vielleicht sind wir gerade richtig gut in der Adaption. Vielleicht gibt es da draußen Menschen, die weniger Stahl brauchen, weil sie die Laserschnitttechnik besser einstellen können. Zum Beispiel bei Trumpf ist das gerade der Fall. Also die benutzen KI im Ingenieurwesen und dann ist es auch gut eingesetzt.
Wir müssen den Leuten, glaube ich, mal erzählen, oder du musst den Leuten mal erzählen, was Liga Nova eigentlich macht. Dass du eine Battle gewonnen hast, wissen sie jetzt schon. Aber die Frage ist, wer ist eigentlich Liga Nova? Was macht ihr eigentlich? Warum könnt ihr an so einer Battle teilnehmen und die auch noch gewinnen?
Ich glaube, dass wir eigentlich nicht viel dafür können, dieses Battle zu gewinnen. Wir haben Liga Nova ist eine Agentur, die angetreten ist, sowohl Experiences, das ist ein englisches Wort für Erfahrung, Experience und Brand Spaces zu bauen, und die kommt stark aus dem physischen Raum. Das bedeutet, wenn man in einen Espresso-Laden reingeht und dann gibt es eine neue Kampagne, vielleicht ist es irgendwie Sommer, vielleicht ist Frühling, dann könnte das ziemlich gut sein, dass das Liga Nova gemacht hat. Also wirklich in den Retail dafür sorgen, Marken mit Produkten zusammenzubringen oder mit Marken mit Erfahrung zu oder Menschen mit Erfahrung von Marken zusammenzubringen und es dann in Events, in Experience, in Partys, in Veranstaltungen, in Messen stattfinden zu lassen, Stunt-Marketing zu machen. Und dann gibt es darüber hinaus noch dort, wo es nicht endet, also wo es dann meistens weitergeht, also vom physischen Raum, vom Erlebnis, dann in Social hinein. Deshalb gibt es dann auch unsere Kolleginnen in London, die zum Beispiel für BMW Global den Social Teil verantwortlichen. Also immer, wenn es um physische Brand Experiences geht und dort irgendwie Dinge zu erleben oder wenn es darum geht, das Erlebte in die Welt hinauszutragen.
Die Aufgabenstellung beim Horizont, diese KI-Battle, war challenging. Vielleicht noch mal ganz kurz, die KI-Battle sah so aus, dass Horizont sich eine Aufgabenstellung ausgedacht hat, dann drei Agenturen gegeneinander angetreten sind und in 3 Stunden einen digitalen Außenwerbespot produzieren mussten und auch auf der Bühne präsentieren mussten, wie sie zu diesem Spot hingekommen sind. Und die Aufgabenstellung war so eine, wo ich auch, als ich die gehört habe, gedacht habe, naja, was würde ich wohl machen? Das hieß irgendwie zurück in die Zukunft. Also diese Idee zu sagen, okay, der Deutsche zurück in die Zukunft, der eigentlich, wir haben es gerade schon gesagt, Ingenieur ist und irgendwie Technologie eigentlich kann, der muss eine Rolle rückwärts machen in dieser KI-Welt, um wieder entsprechend vorne mitspielen zu können. Jetzt hattet ihr die Aufgabe, nachdem ihr zurück in die Zukunft und noch eine kleine Erklärung gehört habt, innerhalb von 3 Stunden was zu produzieren. Beschreibt doch mal, wie ihr an so ein Thema rangegangen seid. Die Aufgabe war ja auch, man musste mit KI sowas umsetzen. Und für mich als jetzt kein, der ein Kreativer ist, der KI jetzt nicht nutzt, um kreative Prozesse zu steuern und Output zu generieren, wie geht man dann an sowas ran?
Ja, also ich glaube, der Unterschied ist mit oder ohne KI gar nicht so groß. Natürlich erstmal alles scheiße finden. Also zu Deutsch, das hinterfragen des Briefings. Also zu gucken, was ist dran. Also in diesem Zurück in die Zukunft ist ja vielleicht auch so eine Sehnsucht und vielleicht auch so eine Weinerlichkeit in der Sehnsucht, irgendwie wieder dort zu sein, wo man nicht mehr ist. Und dann kommt daraus vielleicht eine Erkenntnis zu sehen, was ist denn die Verhaltensweisen, die man in sich trägt, die man jetzt vielleicht als Klischee Deutsch bezeichnet. Also Deutsch bezeichnet ist jetzt natürlich etwas Großes mit 84 Millionen Menschen. Die sind ja nicht alle Bio-Deutsch, aber sozusagen, was steckt denn da drin? Und dieses Hinterfragen ist etwas, wofür KI funktionieren kann, wenn man sich die richtigen Prompts dafür geschrieben hat, aber was als erstes natürlich ein kritisches Denken braucht und da kann KI unterstützen. Ich glaube, KI ist dann aber auch eine gute Zeitverschwendung. Meistens ist es einfacher, wenn man schon weiß, was man will, dann die Tools zu benutzen in die Richtung, in die man sie dann auch entwickeln und prompten kann.
Und da wir ja halt hier kein Bild haben, leider im Podcast, kannst du kurz sagen, was rausgekommen ist, was ihr dann entwickelt habt?
Ja, also unsere Überlegung war relativ einfach. Also wenn wir alle so gute BedenkenträgerInnen denn sind, dann ist da vielleicht was Gutes dran. Also etwas Gutes, immer dagegen zu sein. Und wenn wir so gut darin, dagegen zu sein, gegen KI zu sein, gegen etwas, was mit Fortschritt zu tun hat. Und das ist jetzt für Deutsche auch gar nicht so untypisch, dass das der Fall ist. Ich will jetzt gar nicht so in die Geschichte zurückgehen. Aber das ist natürlich mit dem, also nach dem großen Medienerfolg des Volksempfängers gab es in der Frankfurter Schule Adorno, der natürlich Technologie immer auch sehr kritisch gesehen hat und immer auch irgendwie gezeigt hat, dass spezielle Medien auch immer etwas Negatives haben können. Ich glaube, so ein bisschen ist das in unserer Erziehung auch drin, da eine besondere Kritik walten zu lassen. Das heißt, das haben wir auf der Haben-Seite dagegen sein. Und wir haben das dann einfach erweitert, haben wir gesagt, eben, naja, dann müssen wir das umarmen, wenn wir so gut daran sind in dieser Nation. Und dann sehen wir einfach dagegen. Und dagegen ist dann wieder auch gut, weil das ist besser als nur ein doofes Ja sagen, weil man kann ja kritisch sein und dann kann man wieder kritisch mit dem Kritischen sein. Und so haben wir daraus dann eine Kampagne gemacht mit dem Satz Anti-Anti. Und Anti-Anti kann man dann Anti-Anti-KI sein, man kann aber auch Anti-Anti doof sein, man kann Anti-Anti-Bias sein, man kann Anti-Anti, also alles, was man eigentlich sozusagen vielleicht erstmal kritisch hinterfragen will, kann man aus dem Kritik wieder ins Positive kommen, indem man es zu diesem Anti-Anti macht. Und das ist natürlich ein kleines Wortspiel, aber das Wortspiel hat dann irgendwie eine Stärke, wenn man es schafft, dann diesen Gedanken weiterzubringen. Und wir haben daraus dann Anti-Anti-Produkte gekürt, die Rituale deines Lebens sein können. Und wenn du sie täglich benutzt und die täglich den Po abwischt mit einem Anti-Anti-Klopapier, dann führt jedes Ritual dann auch zum Umdenken im Kopf. Und das war unser Ausgangspunkt. Und damit haben wir dann dieses KI-Battle gewonnen.
Ich brauche mal ein Insight. Wie fängt man denn sowas an? Denn wenn man so eine Grundidee hat, kommen wir gleich dazu, wer dann welche Ideen hat in diesem Konglomerat mit KI. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Rechercheprozess, wo man sich sagt, okay, jetzt habe ich so eine Aufgabe. Recherchiert man dann auch und sagt zum Beispiel, ja, warum ist es denn eigentlich in Deutschland so, dass sowas wie Selbstbild und Fremdbild und Realisierung und Angst bei so einem Thema wie KI so weit auseinanderklafft? Oder würdest du sagen,
Ja,
nee,
ja.
das braucht man als Grundlage schon, um überhaupt gut prompten zu können?
Also, wir müssen jetzt vielleicht mal unterscheiden, oder ich würde gerne unterscheiden zwischen einem Prozess, was schafft man in 3 Stunden,
Ja, danke.
und wie würde man es richtig machen? Also, wenn man das richtig machen würde, dann ist es genauso, wie du sagst. Also du hättest eine These, eine Aufgabe. Du würdest gucken, wie das im Markt gesehen wird. Du würdest gucken, wie deine KonsumentInnen darauf eingehen. Jetzt sind ja die KonsumentInnen heutzutage relativ schwierig geworden. Das heißt, du gehst in Mikro-Communities rein. Du guckst irgendwie, wie das bei Outdoor-People aussieht, wie sieht es bei Goth-People aus, wie sieht es bei Menschen, die gerne tanzen gehen, wie sieht es bei sexpositiven Menschen aus, wie sieht es bei Menschen aus, die irgendwie, also würdest du sagen, über Querschnitte der Gesellschaft hinweg verproben, wie die Haltung zu dieser These ist und daraus den Insights gewinnen und dann würdest du dich wahrscheinlich für einen Insight entscheiden. Und das ist dann immer sehr desillusionierend, weil du merkst, naja, irgendwie kommt dir der Insight gar nicht so neu vor. Also meistens sind es dann Sachen, die dann, wo dann dein Datensystem, was ja dein Bauchgefühl ist, also wo einfach Millionen von Erfahrungen, die du in deinem Leben hattest, in einer Heuristik dann zusammengebracht wird, die du dann schon kennst. Ich gebe dir mal ein Beispiel, sowas wie dass etwas zu verlieren für dich schlimmer wiegt, als Dinge zu gewinnen. Das ist so, Schopenhauer, deutscher Pessimismus. Das ist halt, das ist aber ein typischer Verhaltensbias. Und von diesem Verhaltensbias gibt es halt relativ viel. Meistens sind es dann auch die Human Insights, auf die man draufkommt. Und man muss leider mal diesen Umweg gehen und ein bisschen Forschung gemacht haben, um dann genau auf den richtigen zu kommen und das dann zu formulieren. Und dann würde man aus diesem Insight heraus, würde man dann anfangen, sich Gedanken zu machen. Und bei der Recherche kann die KI helfen, bei dem irgendwie Abtesten kann die KI helfen. Wenn du Zugang zu den Daten hast, dann kannst du natürlich auch die Daten zum Teil deiner KI machen, kannst die KI darauf irgendwie nochmal nachtrainieren, du kannst irgendwie simulieren, dass sich in der KI so fällt, wie bestimmte Mikro-Communities. Du kannst die Mikro-Communities dann irgendwie miteinander sprechen lassen. Also da geht schon relativ viel, wenn man die Zeit hätte, das zu tun. In 3 Stunden ist es ein bisschen anders.
Und wie sieht es da aus? Wie sieht so ein kreativer Prozess in 3 Stunden aus?
Radikal entschieden. Also es gibt eigentlich keine Möglichkeit, nochmal umzudenken oder zu zigzaggen. Und es ist ein bisschen das, also es ist leider wie so, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich musste früher so viel so Design Thinking Workshops machen und die sind, glaube ich, relativ gut, um ein Bonding mit Teams zu erzeugen oder mit Kundinnen zu erzeugen. Aber die sind ja relativ schlecht darin, mehr als das zu erzeugen, was das Erstbeste ist, also das Erstbeste Gute. Und in 3 Stunden kommt es aber nur auf das Erstbeste. Jetzt war unser Erstbestes zum Glück besser als das Erstbeste der anderen beiden. Wobei ich die jetzt nicht dissen will, das war ja eine teilte Entscheidung. Aber dieses Anti-Anti ist dann halt was Klares und es macht sofort den Kopf auf und es ist erstmal so ein bisschen dumm, aber das macht so was daraus Spaß macht. Dann macht man daraus irgendwie auch, dann hat man das Logo fast im Kopf, weil das kannst du irgendwie spiegeln, entweder irgendwie in der horizontalen, in der vertikalen Achse haben wir dann auch gemacht, dann kannst du das AI teilen. Und wenn du das dann irgendwie gemacht siehst, und das war dann natürlich auch mit KI gemacht, dann sagst du, ja, es fühlt sich eigentlich gut an, lass mal weitermachen. Aber dann hast du eigentlich schon, bist du schon, hast du schon 90 Minuten verknobelt und so viele andere Möglichkeiten hast du dann auch gar nicht mehr.
Und was stammt vom Menschen und was stammt von der Maschine in so einem Prozess?
Also das Anti-Anti war eine klassische Menschenidee. Das war eine typische Texterinnen-Idee. Und die Texanianer, die es gemacht hat, die ist damit, ich glaube, auch schon seit einigen Jahren schwanger gegangen, weil sie es, glaube ich, immer mal so machen wollte, irgendwie einfach mal so gegen sein. Und wir fanden das in dem Team irgendwie alle relativ gut und haben gesagt, na, lass mal ausprobieren. Und dann haben wir ein bisschen geschrieben und dann haben wir ein bisschen designt und dann gab es noch eine Hidden Agenda, weil wir als Liga Nova eigentlich ja nicht, wir sind ja keine Kampagnenagentur, sondern wir sind irgendwie, wir gehen tiefer, wir leben eigentlich davon, dass Kampagnen irgendwann nicht weiterkommen und du dann sehr intensive Beziehungen mit Communities aufbauen musst und dann beginnt halt die Brand Experience, dann musst du mehr in dein Retail investieren, dann musst du gucken, wie du nicht nur einmal was machst, sondern mehrfach was machst. Und ich wollte ihm ein bisschen zeigen, dass wir das tun können. Und deshalb war dann irgendwie klar zu gucken, lass uns über Rituale nachdenken, wo gibt es Rituale, wo kann man Touchpoints finden, wo ein Umdenken stattfinden kann und das dann irgendwie aber auch witzig tun und nicht moralisch. Das war dann eine Sache, wo uns KI dann natürlich geholfen hat, schnell Listige zu schreiben, Sachen hochzurechnen. Wir haben auch diese Produkte, wir haben auch wirklich dann Businesspläne dafür erschaffen. Zum Beispiel ist Ostdeutschland halt richtig gut darin, so Supplement-Business aufzubauen, weil du hast irgendwie in Brandenburg, das ist eigentlich die Kornkammer, also das ist eigentlich das Kentucky Deutschlands. Du kannst super gut irgendwie so Roggenwhisky irgendwie dort machen. Jetzt darfst du es nicht Whisky nennen, weil es nicht aus Kentucky kommt oder aus Irland. Also wenn jemand will, der Businessplan ist da. Ich konnte ihn nur nicht alles präsentieren, weil ich hatte schon überzogen und wollte nicht noch mehr überziehen.
Und sag mal, für mich, wenn ich KI benutze, ist es ein fleißiger, wahnsinnig schneller, aber in vieler Hinsicht unbedarfter und mit Fehler behafteter Praktikant oder Praktikantin. So
Ja,
nutze
ja.
ich KI. Und für dich
Ja.
jetzt als Profi in so einem Prozess und KI-Denken, ist es ein Werkzeug? Ist es ein Assistent wie für mich oder eine Assistentin? Oder ist es irgendwann auch eine Mitautorin oder Mitautor, der diesen kreativen Prozess auch wirklich mitinhaltlich gestaltet?
Ja, also vielleicht unterscheiden wir drei Use Cases. Das eine ist den du gerade beschrieben hast. Du hast einen Companion, der dir dabei hilft, vielleicht ein weißes Blatt Problem zu lösen oder der so eine Mischung ist aus Recherche, aber auch Zusammenfassungsassistent, aus dem du was machen kannst. So, und das ist so das typische Prompting, was wir seit 3, 4 Jahren kennen. Dann kennen wir seit 1, 2 Jahren und OpenCrawl ist damit berühmt geworden, also ein agentisches Tun. Das heißt, du gibst etwas rein und dann ist in dem System sind bestimmte Routinen eingebaut. Routinen kann sein, es ist ein Multi-Expert-System, in dem man einmal verhält man sich als CMO, der andere, und dann gibt es aber noch einen Medium-Planer da drin. Und diese Experten sind gleich angelegt und dann hast du gesagt, hast du mal ein Setup gemacht und dann gibst du den Auftrag rein und nach 2 Stunden kriegst du eine Notification zurück, ich bin jetzt fertig, die Präse ist jetzt gebaut, der Code ist gebaut oder der Mediaplan ist gebaut oder so. Das ist sozusagen ein agentisches Vorgehen. Und das, was für Kreative hilft es gar nicht so viel, also weil das ja kein, also weil bei Kreativen ist halt der Unterschied zu anderen Arbeitsprozessen, dass der Human-in-the-Loop-Prozess, dass du relativ viel Human brauchst, weil das halt wahnsinnig viel noch mit einem subjektiven Auseinandersetzung, also etwas gut wird ja auch dadurch gut, weil es eine Korrelation darauf gibt oder weil auch Dinge neu sind und KI ist halt eigentlich nicht gut darin, Dinge neu zu erschaffen, sondern eher aus Best Cases zu lernen und einen zweiten Best Case zu kreieren. Wir wissen aber, dass Werbung immer so einen Novelty-Effekt braucht, damit der Impact groß genug ist. Das heißt, du hast viel Human in the Loop drin und das ist jetzt speziell bei Liga Nova, aber das gibt es auch woanders. Wir haben uns einfach unser eigenes Ökosystem und ein eigenes KI gebaut und das ist Workflow-basiert. Das heißt, du hast bestimmte Prozesse, bestimmte Art von Prompts, aber auch bestimmte Art von Generierungsmodule. Es ist, um zum Beispiel ein Key-Visual zu kreieren. Also wir haben jetzt diese ganzen Produkte, die haben wir, das ist einfach eine Pipeline, wo wir Produktvisualisierung kreieren können und dann ist die halt fertig. Und diese Workflows, die muss man sich nur einmal anlegen und der Erste, der das Rad erfunden hat, der gibt die an den nächsten Kollegen weiter. Und das macht natürlich dann so eine Organisation wie uns jetzt als Liga Nova relativ effizient KI einzusetzen, weil das nicht ein iterativer Prozent ist, wie du das vom Prompten kennst. Du gehst rein und dann redest du mit deinem Companion und kriegst dir was raus. Aber du musst immer wieder neu reingehen, immer wieder mit ihm reden, sondern im Workflow machst du das halt einmal fertig und dann reicht ein Kollege, ein Kollegin, ein Kreativer, der einfach einen coolen Workflow gebaut hat. Und dann ist es bei uns im Liga Nova System, das heißt Liga Vision, ist einfach kopierst du das, macht es der nächste und dann ist es auch noch gleich mit sozusagen mit dem Projektbudget und mit den realen Kosten verbunden und du hast nicht das Problem, wie das jetzt gerade Microsoft hatte, dass sie sich die Cloud-Kosten nicht mehr leisten können, weil alle so krass am Token-Maxen waren. Und deshalb ist es bei uns relativ übersichtlich zuordnenbar und du kannst immer wieder immer was Neues entwickeln, aber du musst das Rad nicht immer wieder neu finden, sondern kannst dann zwei Räder benutzen und hast irgendwie ein Fahrrad, du hast vier Räder benutzen und hast ein Auto oder, also die Metapher funktioniert jetzt nicht so ganz, aber du verstehst, es geht sozusagen, es ist viel spannender, wenn du dir einfach immer wieder neue Werkzeuge in den Werkzeugkasten legst, als dir immer wieder sozusagen, als immer wieder vom Start loszugehen.
Ist total effektiv, effizient und verändert durch die Geschwindigkeit extrem, oder?
Ja. Also du hast viel weniger Tokenkosten für die Kundinnen. Du kannst mehr erreichen und ich kann nur jeder Agentur oder jedem das so aufbauen. Ich kann das gerne mal zeigen, wie wir das zusammengewartet haben, sowas zu benutzen. Aber das haben wir jetzt auch nicht erfunden. Also in Workflows zu agieren gibt es viele Software, die so denkt. Das kommt eigentlich aus dem CGI oder so aus dem, wenn man so bestimmte Color Grading Tools oder aus dem Schnitt oder so, gibt es sowas auch, ja.
Jetzt ist ja KI immer dann gut, wenn es regelbasiert funktioniert. Und Kreation als das, was sozusagen die Essenz ausmacht, finde ich immer, ist ja immer dann gut, wenn es ein Regelbruch ist. Für mich ist so die Frage, gibt es da einen Widerspruch, würde man sagen, auf der einen Seite wird Werbung schneller und perfekter und zeitnäher, in Echtzeit können dann irgendwie Inhalte generiert werden. Auf der anderen Seite, wenn sie regelbasiert ist über KI, wird sie ja immer austauschbarer. Oder ist es nun scheinbarer Widerspruch aus deiner Sicht?
Ich glaube, das sind in den Extremen, in den Idealen, hast du total recht. Und warum leben wir nicht im Ideal? Wenn ich Entscheidungen treffe, brauche ich eine bestimmte Sicherheit. Also wenn ich CEO, CMO, eine bestimmte Brandmanager bin, dann habe ich eine bestimmte Sicherheit des Erfolgs. Und die Sicherheit versuche ich dadurch zu erzeugen, dass ich etwas Ähnliches tue, wie es in meiner Industrie üblich ist. Und das ist ein bisschen der Grund, warum die meiste Kommunikation, die du daraus siehst, halt wahnsinnig langweilig ist. Also Fernsehwerbung, alles Mögliche. Ich meine, Autos natürlich nicht, aber ansonsten alles andere natürlich schon sehr krass. Typisches ist natürlich auch Podcast-Werbung, die immer irgendwie Talk-in-Werbung eingesprochen ist. Das heißt, das ist auch gar nicht schlimm. Du musst halt aber so viel verändern, damit du mehr erreichst mit deinem Media-Budget, mit deiner Kreation, als einfach branchenüblich ist, weil ansonsten bist du nicht besser als die anderen, aber du willst ja in deinem Quartal ja mehr verkaufen als deine Konkurrenz, damit du Nummer eins wirst oder auf Nummer eins bleibst. Und das ist ein bisschen, warum das Ideal so nicht stimmt. Also das Ideal stimmt nicht, aber ist ja egal. Jetzt gehen wir weiter. Wie würden wir das machen? Wenn man das runterbricht, also wenn man sich bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Typologien aneignet, dann ist es, glaube ich, dann spannend zu gucken, was hätte ich denn ohne KI nicht tun können, aber jetzt kann ich es machen. Ich kann ein Shooting auf dem Mond machen. Also das ist normalerweise, ist das in den meisten Media-Budgets, mit denen ich oder ist es ein bisschen out of budget, oder es wäre ein klassischer Moonshot. Heutzutage ist das halt gar kein Problem mehr. Also das heißt, immer dort, wo ich Dinge visualisieren, kreieren kann, die normalerweise nicht möglich sind, ist halt KI zu benutzen, halt eine Erweiterung von Kreativität. Überall dort Dinge zu tun, die ich normalerweise tun könnte, aber nur für ein Zehntel des Preises, was nicht einen Nano-Banana-Token kostet, halt 0, weiß nicht, 0,4 Cent. Ein Fotoshooting kostet dich 40.000 Euro. Davon werden aber trotzdem auch nur 10 Bilder genommen. Also kann ich schon nachvollziehen, dass man es erstmal anders probiert. Ich glaube, das ist am Am Ende sind es Human-in-the-Loops-Prozesse und wenn's halt scheiße wird, musst du halt mehr Human reinlegen oder musst halt die Loops kleiner machen, damit du immer wieder reinguckst, wie kann man es denn besser machen und was kann man daraus kreieren. Wichtig ist nur, dass der Anspruch stimmt. Alle im Team, alle zusammen müssen irgendwie klar sein und sagen, wollen wir einfach das Geilste machen, was möglich ist? Wollen wir die Welt umarmen mit unserer Marke, die wir haben? Dann lass uns das jetzt tun und dann sind auch die Tools, mit denen du es tust, auch fast bis wieder ein bisschen egal.
Eigentlich ist es Handwerkszeug. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir sagen, im Moment ist KI sozusagen so ein Experimentierfeld. Auf der anderen Seite, so wie es euren Prozess gerade beschrieben hast bei diesem Spot für die Battle, ist ja das Menschliche sozusagen das eigentlich Wertvolle. Und das, was dann KI
Ja.
macht, ist die Ausführung.
Ja. Ich hab letztens meine Kinder gezwungen, mit mir alte Ghostbusters-Filme anzugucken. Und in diesen Filmen gibt es ja auch so CGI-Sachen. Also es gibt irgendwie den, es gibt dann so eine Animierung von einer Steinfigur, von so einem Gargoyle, der dann so rumspringt. Und wenn man sich das heute anguckt, dann ist so, ja, Bro, wie konnte man das jemals ernst nehmen? So, das sieht doch so unecht aus. Aber das sind natürlich das sind die Lernerfahrungen und das ist ja das, was man in der Computervisualisierung irgendwie das Uncanny Valley ist, wenn es halt echt aussieht, aber nicht ganz so echt, dass es nicht in die Welt passt, sondern denkt man so, ist so ein bisschen weird, dann will ich das nicht. Aber dieses Uncanny Valley verschiebt sich halt immer weiter und heutzutage werden die meisten zumindest Standbildproduktion hat irgendwie mit CGI gemacht und da wird nicht immer nach Südafrika geflogen oder auf den Salzsee in die USA, um das Shooting zu machen, sondern das wird irgendwie mit CGI generiert. Das ist gar kein Problem mehr. Und irgendwann ist, also KI ist ja jetzt einfach jetzt schon super krass. Irgendwann wird man auch dort keinen Unterschied mehr sehen. Und das heißt, die Sehgewohnheiten werden sich anpassen. Unsere Augen werden immer besser werden, den Unterschied zu sehen. Wenn es nicht mehr nur darum geht, sechs Finger zu identifizieren, dann fühlt sich das dann richtig an. Und deshalb wird die Definition von AI Slop, also Slop ist immer, wenn ich einfach Dinge so schlecht gemacht habe, also sloppy, also irgendwie schluderig, dass es halt nicht gut aussieht, der Qualitätsanspruch wird sich weiterentwickeln. Es ist immer weiter noch wichtig, über die Qualität zu reden. Aber wie du sagst, es ist irgendwie ein bestimmtes Tool, bestimmte Dinge zu erreichen. Und wenn ich aber, sagen wir, bestimmte Produkte, wo ich eine Wirksamkeit im Menschen sein will, also zum Beispiel Kosmetikprodukte, da würde ich zum Beispiel am wenigsten AI benutzen, weil dann fake ich ja die Wirkung meines Produkts. Also das geht also auch nur in bestimmten Produkten, also auch immer, wenn es um Menschen geht. Also keine Ahnung, ich würde zum Beispiel, ich mache eine Kampagne für eine Datingbörse, Bumble, Raya, irgendetwas. Ja, dann wäre ich ja richtig dumm, dort synthetische Menschen zu machen, weil dann würde ich ja gar nicht glauben, dass es diese hübschen Menschen wirklich gibt. Und ich glaube, also da muss man genau reingucken, in welchen Formen, also wo es entweder mein Produkt simuliert oder wo ich ein bestimmtes Wirkversprechen habe, nämlich des Zusammenlebens, eines Glücks, eines Lebensgefühls. Da würde ich aufpassen, ob KI dir gerade dein Freund ist, weil dann würde ich doch lieber das Live-Shooting machen oder irgendwie aus meiner Community heraus etwas sourcen und das dann irgendwie on-air schalten oder als Out-of-Home schalten.
Das finde ich spannend, weil was du mit deinen Kindern beschrieben hast aus diesen alten Filmen, geht jetzt ja noch extremer so, wenn wir aus den 50er oder 60er Jahren irgendwelche Monsterfilme sehen und
Ja,
uns fragen,
genau,
wie
ja.
konnte mal jemals oder Raumschiff Orion, das ist an so einem Nylonfaden durch den Dings geführt wird, und heute lachen wir uns
Ja,
tot.
ja,
Das
ja.
heißt aber auch, die Wahrnehmung der Konsumenten und Konsumenten, wie du es beschrieben hast, verändert sich auch, weil die den Qualitätsanspruch, den du beschreibst, ja voraussetzen und irgendwann so ein Punkt kommt, wo sie sagen, okay, sie können es akzeptieren, weil die Qualität eine authentische ist.
Na, authentisch ist ein sehr aufgeladenes Wort. Also wenn du es so nennen willst, dann hast du das gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Also um noch mal jetzt ist gar nicht mein Thema, aber um jetzt noch mal in die deutsche Philosophie abzugleiten. Also wenn wenn du das Gefühl hast, es ist wie dein Original. Also Walter Benjamin hat sozusagen alle Kopien und auch sozusagen auch Fernsehen und so, fand das alles scheiße, weil das hat keine Aura. Also wenn du das Gefühl hast, so, das fühlt sich an, das ist irgendwie hat das die Aura des Tatsächlichen, das ist irgendwie da. Und authentisch ist so ein Gummibegriff. Aber das muss ja gar nicht, es kann ja synthetisch sein, aber es muss dann wieder etwas, es muss wieder ein Storytelling haben, was larger than life ist. Ne? Also auch in der normalen Werbung ist nicht immer alles nur selbstidentisch. Es müssen nicht immer nur perfekte Familien gezeigt werden. Es müssen nicht immer nur Sachen von Leuten gezeigt werden, die genauso sind wie die Zielgruppe. Man kann auch aspirational sein, man kann auch größer sein, es kann auch weird und komisch und irgendwas anders sein. Also ich glaube, das Authentizität als Erfolgsbegriff eigentlich Kreativität relativ klein macht, aber die Aura muss stimmen, der Vibe muss stimmen, dann ist das richtig.
Ganz kurz zum Schluss. Welche Aufgaben du hast eigentlich gezeigt oder ihr habt gezeigt, eigentlich ja, und du hast es gerade eben auch so sehr schön beschrieben, was für Aufgaben inzwischen die KI übernimmt, dass der Mensch sozusagen der ist, der den Input geben muss, nach wie vor und wahrscheinlich auch künftig wird. Auf der anderen Seite gibt es eben schon ganz viel von dem, was da eben automatisiert, effizient, effektiv gemacht werden kann. Welche Aufgaben werden denn Kreative in 10 Jahren noch übernehmen aus deiner Sicht?
Die werden, ich befürchte, ich will jetzt niemandem Angst machen, aber ich glaube, die werden den gleichen Scheiß machen, den sie jetzt auch machen. Also, um es jetzt, also Produktionsformen werden sich ändern. Aber auch wenn ich jetzt eine LLM auf den Kontrapunkt trainieren kann, ne? Ich kann sozusagen, ich kann ja auch das Querdenken irgendwie in den Prompt reinsetzen. Ich kann ja auch versuchen, irgendwie Wortspiele texten zu lassen, Homonyme, also was sozusagen Wortspiele sind, die auf gleichlautende Begriffe irgendwie, also Seite, Seite oder Ehre, Ehre, ne? Also sozusagen Ehrenmann könnte sozusagen ein Getreidemann sein, weil es sozusagen sich hier nicht anhört. Also ich kann ja diese Prompt schreiben, aber die Gedanken, die Beobachtung, diese Ziele vorzugeben, das ist ja das, was das Kreative ist. Und ob ich jetzt Photoshop benutze, oder ob ich jetzt Canva benutze, oder ob ich, wie wir sozusagen unser eigenes Tool uns zusammengevibecodet haben. Ich glaube, this really does matter. Ich glaube, das ist sozusagen, das spielt ja keinen Unterschied. Solange ich irgendwo aus einer Disziplin komme, in der ich dann einmal das Handwerk gelernt habe, ne? Wenn ich einmal noch irgendwie Kommunikationsdesign, Industriedesign oder wir haben relativ viele ArchitektInnen und Special DesignerInnen und sozusagen, also wir haben auch Tischlermeister und so einen CNC-Fräser. Aber wenn ich irgendwo einmal Material gespült habe, wenn ich einmal irgendwie ein Handwerk gelernt habe, um das dann zu abstrahieren, um das nächste zu tun. Ich glaube, das ist in diesem Human in the Loop der Punkt. Und wenn ich jetzt nochmal so selbstreferenziell sein darf, das ist genau dieses Anti-Anti-Sein. Also es geht darum, kritisch zu sein, aber dein kritisches Denken zu benutzen, um dann wieder da rauszukommen, um etwas Positives zu konstruieren. Und das ist etwas, was in der KI stimmt, was in der Kreativität stimmt und was, glaube ich, ein Weg nach vorne ist, über die Kritik hinweg, über das Nein hinweg, aber was schlauer ist, als einfach nur Ja-Sager zu sein.
Super, das finde ich ehrlich gesagt toll, weil es uns sozusagen die Zukunft vor Augen führt und eine super Perspektive ist, weil es ja auch Lust macht, die Zukunft mitzugestalten, was du so beschreibst. Robert, ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Das war der Autophone Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.